Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe heute gleich drei Gäste bei mir. Drei Gäste gab es lange nicht, aber es gab auch lange keine sechs Tore des ersten FC Nürnberg mehr und deswegen ja, ist das nur angemessen. Ich möchte sie kurz vorstellen. Das eine ist Simon Strauß. Hallo Simon.
Hallo.
Und dann sind von unserem Kooperationspartner Club Fans United noch zwei Leute da. Das ist zum einen Alexander Endel. Hallo Alex.
Hallo, grüß dich.
Und zum anderen Stefan Helmer. Hallo Stefan.
Hallo, hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, sechs Tore des ersten FC Nürnberg. Das ist eine Seltenheit. 6:0 Siege haben wir jetzt alle irgendwann in den letzten 18, 16, wie viele Stunden auch immer gelernt. 6:0 Siege gab es überhaupt ja nur zweimal vorher des ersten FC Nürnberg und die waren beide, bevor ich auf die Welt kam, also da weiß man schon, das ist nicht gerade unbedingt gestern passiert. Dass deswegen nicht alles gut ist, das wissen wir glaube ich auch und darüber wollen wir jetzt erstmal sprechen oder wir wollen natürlich vor allem erstmal darüber sprechen, wie dieses 6:0 gegen Wien Wiesbaden zustande kam und angefangen. Alex hat alles mit ordentlich Rotation, 5 von 10 Feldspielern waren neu in der Startelf. Hast du so einen rigiden Wechsel oder so ein rigides Austauschen von Jens Keller erwartet?
Jetzt war ich kurz raus, entschuldigt bitte. Also die Relation, wenn du mich fragst, hat mich schon überrascht, weil man natürlich Dovedan und Geis beispielsweise und Frey ja quasi ja komplett zum Teil nicht mal auf der Tribüne hatte. Dovedan, glaube ich, nicht mal auf der Bank letztes Mal. Und auch zu Recht, ne? Denn die Leistungen waren ja auch vorher nicht gut gewesen. Auch gerade bei Geis war es schon eher unterirdisch. Und warum die jetzt plötzlich wieder im Wiesbaden-Spiel zum Heilsbringer werden sollten, hat mich am Anfang überrascht, wie das zustande kommen soll und was sich der Keller dabei gedacht hat. Ja, im Nachhinein ist man natürlich dann klüger. Aber klar, am ersten Moment dachte man auch, naja, das sind jetzt Verzweiflungstaten, dass man irgendwas nochmal probiert, was man schon 10-mal vorher probiert hat, nie geklappt hat, vielleicht klappt es diesmal.
Ging es euch da genauso, Simon und Stefan?
Ja, also gerade wie auch von Alex schon angesprochen, Geis und Dovedan, die sich jetzt in ihren letzten Spielen nicht mit Ruhm bekleckert hatten, bevor sie auch zu Recht draußen gelassen wurden, mit den beiden hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, also gerade Geis hat schon nicht durchaus, also ich glaube, bei ihm hat der Denkanstoß gewirkt. Ja, Dovedan, da war auch noch Luft nach oben, aber es war definitiv besser als bei den letzten Malen.
Ja, darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Besser als beim letzten Mal, immerhin aufs Tor geschossen, nicht drüber. Stefan, wie ging es dir, als du die Startaufstellung gesehen hast?
Ja, irgendwie war es zu erwarten, weil nach dem Derby, da waren so viele schlechte und da musste Keller irgendwas tun, der musste irgendwie reagieren und dass da Heise rausfliegt, Schleusener rausfliegt, Ishak, das war mir fast schon klar, weil die haben sich alle nicht mit rumgekleckert im Derby und die anderen Wechsel waren ja, so wie ich gehört habe, verletzungsbedingt bei Mavropanos, Valentini ein bisschen angeschlagen. Es war klar, dass da sich irgendwas tut in der Startelf.
Ja, so war das auf jeden Fall. Also Mavropanos ja mit Brummschädel schon während des Spiels wahrscheinlich gegen Fürth, da hat es ja einige Male eingeschlagen und Valentini ja scheinbar auch ein bisschen angeschlagen, aber der Rest dann so ein bisschen vielleicht auch mit dem Mute der Verzweiflung. Jens Keller sollte am Ende recht behalten, wie gesagt 6:0 ging es ja aus und wir wollen darüber sprechen, wie das Ganze zustande kam, Alex. Und man muss aber auch sagen, das deutete sich in den ersten Minuten oder auch über weite Strecken der ersten Halbzeit nicht an, dass man hier Wiesbaden irgendwie aus dem eigenen Stadion schießen würde. Zumindest habe ich das so empfunden. Man ging zwar früh in Führung, dann kamen bei mir aber so ein bisschen Regensburg-Gefühle auf. Wie hast du diese anfangs halbe Stunde im Prinzip wahrgenommen? Wie hast du die erlebt?
Ich habe es ja so kommentiert, also Wiesbaden feiert, die spielt wie im Rausch, aber wir haben die Party. Also ich fand, Wiesbaden hat wirklich extrem stark gespielt. Sie haben uns sehr unter Druck gesetzt, haben immer wieder, nicht gerade über außen, immer gute Aktionen gehabt, haben aber auch den Rückraum gut besetzt. Waren ja auch nach dem 1:0, das ein bisschen überraschend gefallen ist, gab es keine Ruhe. Wir haben immer noch quasi wahnsinnigen Druck auf uns gehabt. Martini hat, das war für mich sogar der Man of the Match, wenn man es gleich vorwegnehmen will, denn der hat in der Phase wirklich zwei ganz herausragende Bälle gehalten, hat auch Fernschüssen, die er da entschärft hat. Dann hat man noch einen guten Abschluss, knapp neben dem Pfosten, ziemlich freistehend von Wiesbaden. Also kurzum, dann noch ein paar abgeblockte Schüsse, die, wo ich es mal mit Scheibenschießen im Twitter genannt habe, wo man gesagt hat, wenn die mal durchrutschen, kann es auch ganz gefährlich werden. Aber Wiesbaden hat nicht das Glück gehabt an dem Tag, dass man da durchrutscht oder dass man da drin ist. Dazu ein Martina, der gut aufgelegt war. Und wir gehen dann mit 1:0 in Führung. Und ich hätte es trotzdem, ich hätte keinen Pfifferling auf diese Mannschaft gegeben. Das war wirklich auch schlecht. Das war Fehlpässe über Fehlpässe. Wir haben kein Spielsystem gehabt. Wir haben hinten immer tiefer gestanden. Wiesbaden hat gedrückt und wir wissen, was Wiesbaden ist. Ein Aufsteiger, der hinten gegen den Abstieg spielt. Das sah nicht gut aus. Aber wir haben halt die Tore gemacht und das hat dann irgendwann Wiesbaden geknackt. Und über die zweite Halbzeit sprechen wir sicherlich ja ganz anders.
Ja, du hast schon so ein bisschen angesprochen, Wiesbaden dann irgendwann geschlagen. Aber bis dahin, du hast auch schon gesagt, war da erstmal reichlich Gezitter angesagt, Stefan. Wie hast du das erlebt? Alex hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, Wiesbaden da durchaus auch mit Druck, auch mit guten Abschlüssen, wenngleich da der ein oder andere sicherlich auch aus der Kategorie ist, wenn der dann reingeht, ist es ein Sonntagsschuss, aber das wäre ja beim ersten FC Nürnberg jetzt auch nicht so verwunderlich. Wie hast du diese erste halbe Stunde erlebt?
Ja, es war eigentlich fast nach der Führung schon zu erwarten, dass sowas kommt, weil wir haben es ja alle schon erlebt in der Saison und nicht nur einmal. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Kopie von Regensburg, da gebe ich dem Alex schon recht, da musste man echt warten, vielleicht, dass der Ausgleich fällt. Ich finde es trotzdem, haben sie es eigentlich noch recht gut verteidigt. Ich glaube, die Wiesbaden haben bloß einen Schuss aufs Tor bekommen und der war ziemlich mittig platziert, den Martini herausgefischt hat. Mega gefährlich war es nicht, aber klar, die hatten deutlich mehr Spielanteile und wenn dann in so einer Phase irgendwie der Ausgleich fällt, dann geht das Spiel nicht mit 6 Toren für uns aus. Und ja, so hat man da in der ersten Halbzeit ziemlich lange gezittert.
Ja, gezittert haben wir alle, Simon. Es war dann aber so, und wir haben es ja schon angedeutet, dass die Tore für den FCN gefallen sind und das so ein bisschen überraschend vielleicht auch. Da ging die ganze Geschichte erstmal los, möchte man sagen, wie immer als Frei, der ja dann war von der halbrechten Seite eben nicht nochmal ins Zentrum gegeben hat, das Ding irgendwo nahe der linken Eckfahne ins Ausschießt und dann denkst du dir, ja, gibt wieder Ecke, Geiss ist auch wieder da. Das können wir eigentlich schon abmelden, das Ding. Und auf einmal ist da eben Asgar Sörensen, der den Kopfball dann im Wiesbadener Tor versenkt. Und kurz darauf trifft dann eben auch noch Robin Hack mit einer Situation, wo wir wahrscheinlich auch vorher unterschrieben hätten, dass die eher aufs Tor fällt als ins Tor. Wie hast du das letztlich dann alles wahrgenommen?
Kopfschüttelnd. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen, vor allem weil halt auch Frei kurz vorher, 31. Minute war es, glaube ich, kommt er mehr oder weniger frei im Strafraum an Ball und ihm verspringt und springt der Ball vom Fuß, wo ich mir dann dachte, ja gut, das mit dem wird es heute nichts, aber es war dann gut, dass dann die anderen da waren und auch, dass dann, mich hat sehr gefreut bei der Ecke von Sörensen tatsächlich, dass wir auch nach dem Standard, man hat auch vorher schon gesehen, sie haben Standards trainiert, es waren ja unterschiedlichste Freistoß- und Eckenvarianten auch und Ja, also mit noch zwei Toren vor der Halbzeit hatte ich nicht gerechnet. Ich ging eigentlich so nach einer halben Stunde davon aus, dass wir uns ja mit Mühe und Not mit einem 1-0 in die Halbzeit retten. Und dann wäre ja sogar fast noch das 4-0 vor der Halbzeit gefallen. Also, aber die Chance für Frei war dann doch ja, irgendwie bezeichnend für unser Offensivspiel in dieser Saison. Es war halt zu viel gewollt und dann schlecht gemacht.
Ja, so kann man das wohl sagen. Hack macht's, aber Freis Hacke macht's halt nicht. Und da war die Aufregung, denke ich, bei allen groß. Alex, wir hatten es ja schon angesprochen, die erste halbe Stunde, die war durchaus ausbaufähig. Da war Matenia Man of the Match. Dann schwang sich Robin Hack eben so ein bisschen auf, sich da ja ein Duell mit Asker Sørensen zu liefern, wer dann jetzt der Top-Torschütze des FCN in dieser Saison werden darf. Spaß beiseite, wie hast du diese Viertelstunde vor der Pause gesehen?
Ja, das ist manchmal so, plötzlich läuft es, ne? Warum auch immer. Also dieses, das schon angesprochene Ball von Hack, den er eigentlich aus einer sehr, sehr guten Position nicht gut abschließt und den Torwart eigentlich die Chance gibt, weil er ziemlich zentral auf ihn schießt, abzuwehren, dass der in der Bogenlande runterfällt. Dann Behrens versucht dann noch ranzukommen, da hat man schon fast die Angst gehabt, dass es auch noch abseits ist. Aber er war weder abseits noch wahrscheinlich auch nicht bei Behrens dran. Dann diese Freischance noch dazu, die man vergeben hat. Also es hat irgendwo plötzlich alles geklappt, also bis auf Frei. Da dachte man schon komisch, ne? Also wie komisch Fußball sein kann, wie grotesk das manchmal ist, dass dann plötzlich irgend so ein Brustlöser Knoten platzt und dann klappt alles. Und wie gesagt, dabei war Wiesbaden ja eigentlich gar nicht schlecht bis dahin. Und klar, es war danach, nach dem 3-0, war ganz lustig in den sozialen Medien zu beobachten, immer noch viele, die ganz witzig kommentiert haben und meinten, mit einem 0-3 in die Halbzeit gehen. Heißt für einen Clubfan noch lange nicht, dass man siegesgewiss ist, aber dann dachte ich mal schon, also das ist bei der Verfassung, die jetzt Wiesbaden ist, das müsste jetzt reichen. War mal angenehm, muss man zugeben.
Ja, Stefan, war das denn bei dir so? War es ganz angenehm, als die Halbzeitpfiff kam und war da innere Ruhe vorhanden?
Ja, also vielleicht nochmal zu der ersten Viertelstunde zurück, das ist halt irgendwie so Psychologie, ne? Keine Ahnung, ne? Wir gehen 1-0 in Führung und ich weiß nicht, in wie vielen Köpfen beim Club dann wieder irgendwie drin ist. Oh Gott, jetzt bitte kein Ausgleich kassieren. Weil ab dann ging es los. Da waren ja, ich glaube, in der Phase waren die meisten Ballverluste in dem ganzen Spiel vom FCN und die meisten Fehlpässe. Und als dann das 2-0 fiel, dann hast du richtig gemerkt, okay, jetzt hat es bei dem einen oder anderen Klick gemacht in der Mannschaft und jetzt läuft es halt irgendwie. Und dann liefen auch die Pässe wieder, dann legst du das 3-0 nach, kannst das 4-0 noch machen, den musst du eigentlich machen und das die angesprochene Hacke davon frei, also den kann man auch ganz normal mit dem Spann oder mit der Innenseite nehmen, ohne Hacke und dann ist das ein sicheres Tor, dann steht es 4-0, dann denkt man überhaupt nicht mehr über irgendeinen Unentschieden nach, aber so, ja, mit 3-0, wenn du in die Pause gehst, mir war klar, wenn wir die ersten 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit überstehen, dann ist das Ding gelaufen.
Ja, die ersten 10, 15 Minuten Wiesbaden bloß nicht wiedererleben. Ich glaube, diesen Gedankengang, den hatten relativ viele. Du hast es angesprochen, Flo Zenger hat es ja auch in seiner Analyse geschrieben. In der Zeit, die es da irgendwie nach dem Ausgleich gab, da hat Wiesbaden quasi in einem Sechstel der Spielzeit, glaube ich, so war es, ein Drittel der Ballverluste und abgefangenen Bälle letzten Endes beim FCN verursacht. Also da zitterte der Club, da war der Kopf irgendwie scheinbar nicht frei, aber mit jedem Tor wurde er dann ein bisschen freier und das ging in der zweiten Halbzeit so weiter. Wir sprechen gleich darüber, wer dann noch alles sich in die Torschützenliste eintragen durfte und wie das 6-0 dann am Ende auch zu bewerten ist.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
3:0 stand es zur Halbzeit für den ersten FC Nürnberg gegen Wien Wiesbaden. Das ist nicht das erste Mal, dass der erste FC Nürnberg in dieser Saison 3:0 führte. Gegen Hannover war das auch schon so. Und das ging am Ende nur 4:0 aus. Das sollte Damir Kanadi am Ende trotzdem nicht retten. Ganz im Gegenteil, es war viel Augenwischerei. Ob dieses 6:0 jetzt auch so zu bewerten ist, darüber sprechen wir noch hier im Laufe der Sendung bei Total Beklubbt. Aber wir wollen natürlich erstmal über die zweite Halbzeit sprechen, Alex. Und Stefan hat es gerade im letzten Take schon angesprochen, die ersten 10, 15 Minuten irgendwie überstehen, Wiesbaden quasi nicht wiederbeleben und dann bringt man dieses Spiel auch nach Hause. Letzten Endes kam es dann auch so, es ging eigentlich sofort wieder nach vorne. Dovedan hatte, glaube ich, die Flanke kurz nach Anpfiff. Das war dann eine Ecke und aus der wiederum entsteht eine Abschlusschance für Frei. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, jetzt grooven sie sich ein. Und in der 58. war es dann, glaube ich, der Moment, wo der letzte Nürnberger aufhörte zu zweifeln, als Sörensen da wirklich auch mit viel Wille das 4:0 erzielte.
Ja, vor allem, sogar noch vor dem 4:0 war ja eigentlich schon die Riesenchance zum 4:0 von Dovedan. Den muss er mindestens genauso machen wie Frei in der ersten Halbzeit. Da zieht er, glaube ich, Behrens ab und der Torwart wehrt ihn wirklich sehr amateurhaft in die Mitte direkt vor die Füße von Dovedan und der schafft es dann vollkommen freistehend, nicht in den Ball reinzubringen. Spricht keiner mehr drüber, weil die daran anschließende Ecke quasi von Sörensen ja zum 4:0 verwertet worden ist. Aber da war schon so die 10, 15 Minuten, wie ihr auch schon gesagt habt, da hat man gemerkt, man hat immer gefragt, wie kommt jetzt Wiesbaden raus? Kommen die mit dem berühmten Messer zwischen den Zähnen raus? Glauben die nochmal an sich? Und da hat man es relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ist. Also die waren schon irgendwie abgeschlossen mit dem Spiel, habe ich das Gefühl gehabt. Und Nürnberg hat es ab da im Moment eigentlich auch sehr, sehr gut im Griff gehabt. Gab es vielleicht nochmal einen Fernschuss, glaube ich, kurz nach der Pause. Aber da war nichts mehr dabei von Wiesbaden. Auch ihren guten Scheffler haben sie eigentlich überhaupt nicht mehr in Position gebracht. Also nach den 10 Minuten war ich dann auch spätestens dann endgültig überzeugt, dass ich mir dachte, da konnte ich mir auch ein paar Witzchen erlauben auf Twitter, aber dass da nichts mehr passiert, denn dafür waren sie dann doch zu stabil und Wiesbaden glaubte einfach nicht mehr an sich.
Ja, das nicht mehr an sich glauben, das ist glaube ich ein großer Faktor auch bei der Beurteilung dieses Spiels, aber wir schauen mal noch ein bisschen auf die Tore, bevor wir das tun. Simon, wie gesagt, so ein Tor des Willens irgendwie von Sörensen beim 4:0, nachdem, Alex hat es angesprochen, Dovedan mal wieder vor dem quasi leeren Kasten scheiterte. Das 5:0 von Hack war dann ja ganz uneigennützig von Johannes Geis, wo ich kurz den Gedanken hatte, boah, bitte vergib den nicht, sonst wird es so richtig peinlich. Und ganz am Ende durfte sich dann sogar noch Adam Srelak eintragen in die Torschützenliste, als das Spiel eigentlich schon so ein bisschen zerfahren, so rum ist es eher gewesen, war, weil natürlich Motor durchgetauscht wurde und ja, dann auch so ein bisschen der Spielfluss dahin war. Wie hast du diese zweiten 45 Minuten erlebt? Sehr entspannt?
Ja. Also nach dem 4:0 war es entspannt. Also ich habe es selber in der Jugend schon mehrfach miterleben müssen, dass wir zur Halbzeit irgendwie 3:0 geführt haben und dann 4:3 verloren, weil wir uns dann zu siegessicher waren. Und deswegen habe ich da so ein kleines Trauma und bin mir da eben dann immer nicht so sicher. Aber nach dem vierten ist dann auch die Last von meinen Schultern gefallen. Und dann war es einfach nur, schön anzuschauen, dass sie dann auch wirklich ihre Chancen verwerten. Beim 5:0 muss ich sagen, fand ich den Ball von Behrens auf Geis unglaublich klasse. Also den hat er wunderbar direkt gespielt. Und ich hatte schon Angst, dass Geis nicht zum Ball geht, sondern Hack direkt zum Ball geht, weil der wäre im Abseits gewesen. Aber dann haben sie es tatsächlich alles richtig gemacht. Und das, ich finde es auch krass, dass wenn wir jetzt mal beim 4:0 von Sörensen die vorangehende Ecke als Assist sehen und nicht Sörensen als eigenen Assistgeber, dann hat Geis in diesem Spiel 4 Vorlagen gegeben. Also da hat die Denkpause wohl wirklich gewirkt.
Ja, das ist anzunehmen. Johannes Geis auf jeden Fall einer der auffälligen Spieler in dieser Partie. Nicht nur eben die Torschützen Sörensen Hack oder auch der von Alex ins Rennen geworfene Christian Matenia. Stefan, diese zweiten 45 Minuten, wir haben schon so ein bisschen eben jetzt drüber gesprochen, torreich, aber auch eben ein bisschen zerfahren. Wie hast du sie wahrgenommen? Warst du beispielsweise auch mit den Wechseln, wie sie Jens Keller vorgenommen hat, einverstanden? Oder hättest du gesagt, naja, weiß ich auch nicht, hätte ich vielleicht mal lieber noch den und den gebracht? So viele bleiben ja nicht mehr, die dann noch auf der Bank sitzen. Aber wie war deine Einschätzung zu diesem zweiten Durchgang?
Also zu den Wechseln kann ich nicht so viel sagen, die habe ich gar nicht so mitbekommen in dem ganzen Trubel um mich rum. Habe viele WhatsApps bekommen, habe Twitter gelesen und so weiter, weil es ja schon recht einmalig war seit langem, dass der Club so hoch auswärts führt. Ich fand spätestens beim 4-0 war so dann wirklich der Tropf gelutscht, weil das die einen sagen, es war ein glückliches Tor, aber ich sage, naja, das war halt auch viel Willen dabei, ne? Den Ball dann nach der Ecke da im Tor unterzubringen. Und wie sie es dann hinten raus dann auch spielen, auch mit dem 6-0 dann von Zrelak, das ist ein super Ball gewesen, den er da bekommen hat. Das musst du halt auch erstmal machen. Ne? Also wir haben schon oft den Club erlebt, der hat 2-0 oder 3-0 gegen den Gegner geführt. Der Gegner war schon am Boden, der war tot. Und man hat ihn dann wieder zum Toreschießen eingeladen, hat sich wieder eins gefangen und hat den Gegner wieder aufgeweckt. Das haben wir in dem Spiel dann überhaupt nicht zugelassen und dann war es auch hinten raus recht souverän, muss ich sagen.
Ja, souverän war es auf jeden Fall. Das, glaube ich, können wir so festhalten. Lasst uns darüber sprechen, wie viel Wiedergutmachung das war und wie zufrieden, in Anführungsstrichen, ihr jetzt schlagartig geworden seid, wie viel das ausgebügelt hat. Ich hatte es vorhin angesprochen, es gab in dieser Saison schon mal einen hohen Sieg, der hinten raus wohl deutlich auch als Augenwischerei bezeichnet werden kann. Das wird jetzt, glaube ich, dieses 6-0 gegen Wiesbaden eher nicht sein. Alex, fangen wir bei dir an. Wie sehr entschädigt ein Kantersieg, ein sehr, sehr hoher Kantersieg gegen Wiesbaden für eine Derby-Niederlage, für die Situation, in die sich der FCN vorher gebracht hatte?
Ja, ich finde, die Frage in der Beziehung hat sich jetzt bei mir so nicht gestellt, nur weil ich finde, das kann sich nicht ausgleichen. Wir hatten zwar auch im Gegnergespräch, aber bei euch auch so ein Derby-Sieg quasi kann eine Saison im Fanumfeld quasi komplett entschädigen oder ausgleichen. Aber es geht ja nicht ums Fanumfeld, sondern um meine Befindlichkeit. Und da sage ich mal so, die große Panik ist ein bisschen weg, muss ich zugeben. Das ist einfach so ein bisschen Realismus auch geschuldet. Und wenn man sich auf die Tabelle guckt, klar, kann auch alles schief gehen. Sind wir auch gewarnt als Clubfans, kennen wir alle schon. Haben auch schon die Bütchen stehen, bevor dann quasi Günter Koch am Äther kommentierte, wir melden uns vom Abgrund. Da hat man auch gedacht, da geht nichts mehr schief. Aber jetzt ganz realistisch gesehen, wir haben zwar nur 3 Punkte Vorsprung, aber ein besseres Tordifferenz, 2 Spiele. Die große Panik ist ein bisschen weg und das tut gut. Natürlich auch die paar Schulterklopfer. Man hat ja, ich bin hier in Frankfurt zu Hause, die Eintracht-Fans sagen auch, na, jetzt ein bisschen besser, was war bei euch los? Das tut natürlich gut. Das ist gar keine Frage, statt die blöden Kommentare sich Spieltag für Spieltag anhören zu müssen. Aber es hat nichts kompensiert, es hat nichts versöhnt. Im Gegenteil, ich glaube, das warten jetzt mal drauf, dass endlich der Deckel drauf ist, dass wir sagen können, wir haben die Saison jetzt abgeschlossen ohne einen Abstieg, ein irrsinniges Szenario, das da überhaupt im Raum steht, wenn das weg ist. Und danach ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass wir uns rund um den FC Nürnberg zusammensetzen und überlegen, was ist denn hier schiefgegangen und wie kann das korrigiert werden.
Ja, Stefan, ist das eine Einschätzung, die du teilst? Das ganz große Abstiegsgespenst ist erstmal vertrieben. Auch die Relegation ist unwahrscheinlicher geworden, aber das letzten Endes jetzt quasi der Moment, um wirklich Tacheles zu reden, ja, um 2 Wochen nach hinten verschoben worden ist, aber ja, im Prinzip genauso noch da am Horizont aufleuchtet, wie er das die ganze Zeit getan hat?
Also fertig sind wir mit noch nichts. Also wir haben noch nicht die Klasse gehalten, wir können immer noch in die Relegation rutschen, wir können auch theoretisch, was relativ unwahrscheinlich ist, aber wir können theoretisch auch noch direkt absteigen. Das Spiel jetzt gegen Wiesbaden kompensieren tut das gar nichts, meines Erachtens. Das war der letzte Strohhalm, den wir jetzt 3 Wochen vor Saisonschluss eben hatten. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre es ganz zappenduster gewesen in Nürnberg. Und dass wir es jetzt gewonnen haben und auch noch in der Höhe gewonnen haben, das ist ein Riesenschritt, aber es war auch ein notwendiger Schritt, um die Klasse zu halten. Wir haben jetzt, wie es der Alex schon gesagt hat, im Torverhältnis um einiges aufgeholt. Ich glaube, wir sind jetzt um 5 Tore besser, wenn ich das Ergebnis vom KSC jetzt hier richtig lese, der 2-1 gegen Regensburg verloren hat. Sind wir 5 Tore besser und ja, jetzt geht es gegen Stuttgart weiter und wir müssen jetzt die letzten 2 Spiele irgendwie noch einen Sieg rausknüllen, egal wie. Natürlich müssen wir dann parallel auch immer auf die anderen Plätze gucken, was da so passiert. Und wenn wir dann durch sind, wenn wir dann wirklich durch sind, sollte das der Fall sein, dann muss man sich hinsetzen und reden. Dann muss man ja alles mal in Frage stellen, was in dieser Saison da so gelaufen ist. Neuzugänge, die wir da geholt haben, die waren alle am Anfang, fand ich, wenn ich jetzt mal so Geis anschaue oder Frey anschaue oder auch den Heise, den man da in der Mitte der Saison geholt hat, dann fand ich die alle in den ersten Spielen gut und dann haben die alle stark abgebaut und das muss irgendeinen Grund haben. Und es waren 2 Trainer da, da hat man sich auch geirrt. Ob jetzt Jens Keller, ob man mit ihm weitermacht in der nächsten Saison, weiß ich jetzt auch nicht, aber der Sportvorstand steht da genauso in der Schusslinie wie manch andere Beteiligte. Auch der Aufsichtsrat muss sich hinterfragen, wie das sportlich weitergehen soll. Ja, da wird viel zu reden sein.
Ja, ich freue mich jetzt schon auf den Saisonrückblick. Jeder, der sich darauf auch freut, er sollte viel Zeit einräumen. Ich glaube, unter 2 Stunden werden wir da nicht rausgehen, aber vorher muss noch ein bisschen Fußball gespielt werden. Simon, wie war deine Gefühlslage nach dem Spiel? Ich muss ja mal sagen, ich glaube, ich habe noch nie ein 6:0 so emotionslos wahrgenommen wie dieses. Also ich saß da auf meinem Sofa und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt schön, aber irgendwie, das hat in mir nicht wirklich Glückseligkeit ausgelöst. Das war, ich glaube, Stefan hat es da gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Das war halt das, was unbedingt sein musste. Man musste gewinnen, ansonsten wäre man auf Platz 17 gestanden. Und genau so hat es sich für mich auch angefühlt. Und ansonsten bin ich da ganz bei Alex und bei Stefan. Wie ging es dir?
Ja, ich war tatsächlich ähnlich emotionslos. Ich saß so auf der Couch. Beim 1:0 habe ich mich noch gefreut, weil es wenigstens keins kassiert, weil für mich ist Wiesbaden immer noch mit dem schlechtesten Spiel der Vorrunde verbunden, wo ich im Stadion ich war fertig nach dem Spiel, also sowohl weil ich mich aus Frust betrunken habe, als auch weil ich so eine schlechte Leistung noch nicht gesehen hatte. Und da habe ich mich dann natürlich gefreut, ja, okay, es geht diesmal nicht irgendwie 2:0 für Wiesbaden aus. Und dann war ich überrascht bis zur Halbzeit, dass wir da noch 2 Tore gemacht haben. Aber dann war mir auch klar, das ist jetzt, ja gut, das ist jetzt ein Selbstläufer dann nach dem 4:0. Und ja, aber vielleicht ist es auch so, weil man halt auch da keine Stadionatmosphäre hat im Fernsehen. Da geht schon auch viel Emotionen, finde ich, verloren. Und allgemein ist diese Saison nicht nur aufgrund von Corona irgendwie eine sehr seltsame Saison. Und wie die anderen schon gesagt haben, es muss jetzt hier nach Ende der Saison doch sehr viel in Frage gestellt werden. Nur bezweifle ich, dass unser Aufsichtsrat die Kompetenz hat, um wirklich das Ganze sportlich zu beurteilen. Weil da einfach kaum sportliche Kompetenz drin ist.
Wenn man das haben muss in dem Aufsichtsrat, aber das ist ja eine eine Diskussion, die man dann vielleicht beim Rückblick führen muss.
Ja, also ein Aufsichtsrat bestellt ja immerhin die Vorstände und da sollten sie schon Ahnung haben, dass da einer mit Ahnung kommt.
Ja, das ist immer so eine Geschichte. Ich meine, ich weiß nicht, wer mal zufällig diesen Podcast vom FC Nürnberg mit Thomas Gretlein gehört hat. Das hat er eigentlich ganz gut erklärt. Ne? Fand ich das Wort sehr, sehr schlüssig. Empfehle ich jedem, der sich damit mal wirklich auseinandersetzen möchte, der auch sagt, der Aufsichtsrat ist im Gegenteil vielleicht sogar, ist es gar nicht so gut, wenn da Expertise oder Kompetenz in dem Sinne drin sitzt, weil dann gibt es immer Leute, die meinen, sie können es besser als die handelnden Akteure. Wichtig ist, dass der Aufsichtsrat eigentlich kontrolliert, dass sie quasi kompetent sind in dem Sinne, dass sie sachliche Erwägungen prüfen können und dann die Handlungen der Experten, die vorne dran sind, bewerten können. Dass sich natürlich der Aufsichtsrat in Nürnberg, und das war einer der Kernpunkte des letzten Jahres, plötzlich aufgeschwungen hat und den Sportvorstand in seiner Eigenschaft quasi abgelöst hat und sich ja im Gegensatz eine Kompetenz angemaßt hat, zu sagen, wir wissen das besser, dass der Trainer nichts für uns ist. Und wenn du es nicht einsiehst, dann handeln wir. War eher ein Überschreiten dieser Kompetenz. Da kann man schon drüber diskutieren. Faktisch ist es der Vorstand, erstmal in der Kritik ist, denn der muss eigentlich die sportlichen Entscheidungen fällen. Und deswegen ist erstmal Palle Kutscher für mich im Visier. Und
natürlich.
Zweitrangig der Aufsichtsrat.
Nee, das ist schon richtig, weil auch natürlich, wenn du zu viel sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat hast, dann hast du natürlich da die Gefahr, dass hier der Aufsichtsrat dann dem Sportvorstand und dem Trainer reinredet.
Ganz genau.
Und ja. Das braucht es auch nicht. Deswegen sage ich ja auch, also man bräuchte halt eine gewisse Kompetenz, die Missstände erkennen kann und das dann halt ansprechen oder die halt auch Leute nicht nur anhand ihrer Vita auswählen, sondern auch die Handlungen nachvollziehen können von dem Sportvorstand zum Beispiel und sagen, jawohl, der hat hier nicht nur eine erfolgreiche Mannschaft aufgebaut, sondern der hat hier halt einfach auch mit Sinn und Verstand zusammengestellt. Und, das ist halt das Schwierige.
Also das Problem ist, Stefan, du. Ja, also das Problem mit der sportlichen Kompetenz im Aufsichtsrat ist ja erstmal diejenige, dass sich ja keine sportliche Kompetenz zur Wahl des Aufsichtsrats überhaupt stellt. Von daher, also ich verfolge jetzt die Jahreshauptversammlung des FCN, ich glaube jetzt aktiv jede seit 15 Jahren und war insgesamt schon seit 25 Jahren immer wieder mal bei einer dabei. Außer ein Öchler, weiß ich nicht, oder ehemalige Meisterspieler, die sich da zur Wahl stellen, ist da nichts. Man hört da immer Namen wie Köpke oder was weiß ich, aber die werden sich den Teufel tun, sich beim FCN in den Aufsichtsrat wählen zu lassen. Also die Position ist gar nicht da, um gewählt zu werden, finde ich. Also die Frage stellt sich gar nicht, weil woher soll denn die sportliche Kompetenz kommen, wenn sie sich nicht zur Wahl stellt?
Also ich glaube, das ist eine der Kernfragen, die sich momentan stellt, ist auch mit Palle Kutscher, ist ja jetzt zu sagen, wer beurteilt denn die Leistung von Palle Kutscher? Also sind es die Ergebnisse, wo man sagt, jetzt schauen wir mal nach, der hat die Saison quasi, wenn er es überhaupt noch schafft, die Klasse gehalten, statt an Aufbruch zu starten oder zumindest mal Platz 1 bis 6 oder das Drittel, was ausgegeben ist, zu schaffen. Sind es das Ergebnis, das zählt? Wie ist es objektivierbar, was Palle Kutscher macht? Und das ist natürlich das ist die entscheidende Frage. Ne? Also wer qualifiziert diese Leistung des Sportvorstands und fällt dann wieder entsprechende Entscheidungen. Und das war, wie gesagt, ich sag's nochmal, letztes Jahr der entscheidende Kritikpunkt, wo sich die tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes in Nürnberg die Geister geschieden haben, dass die anderen gesagt haben, was konnte man Herrn Köllner vorwerfen damals und damit auch Herrn Bornemann, eine Saison, die von Anfang an quasi zum Scheitern verurteilt war, auch zum Scheitern gebracht zu haben. Jetzt hat Herr Palle Kutscher eine andere Möglichkeit gehabt, Wollte eigentlich eine neue Mannschaft aufbauen, hat viel investiert, hat gute Spieler geholt eigentlich. Das Jahr haben wir nicht funktioniert. Ist das jetzt Zufall, Pech, irgendwas oder ist es fehlende Fachkompetenz? Da bin ich jetzt wieder bei euch. Da müsste der Aufsichtsrat das mit objektiven Kriterien bewerten und dann Entscheidungen fällen, ob das nur alles dumm gelaufen ist mit 5 Torhütern, die ausgefallen sind, oder ob da einfach fachliche Fehler begangen worden sind, die dann auch zu Konsequenzen führen.
Ja, und das werden wir jetzt auf jeden Fall im Saisonrückblick dann auch in aller Ausführlichkeit tun. noch macht es nicht so viel Sinn, darüber zu reden, denn ihr habt es selber gesagt, noch ist überhaupt nichts in trockenen Tüchern, auch wenn der Karlsruher SC jetzt mit 5 Toren und 3 Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz hinter dem FCN verweilt und der damit aktuell erstmal in sicheren Gefilden ist. Also ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass dieses ganze aktuelle Dilemma nicht irgendwie in dieser Saison unbedingt entstanden ist und dass es natürlich auch schwierig ist, da ja einen ganz klaren Hauptschuldigen zu finden. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, dass Fans gerne irgendwie einen Schuldigen dafür hätten. Denn Platz 15, so es denn am Ende so ausgeht, ist sicherlich nicht das, was alle vor der Saison wollten, geschweige denn erwartet haben. Wir sprechen gleich hier bei Total Beklubbt mal darüber, wie denn überhaupt 2 solche Spiele zu erklären sind. Zum einen ein 6:0 gegen Wien Wiesbaden und kurz zuvor ein 1:0 gegen Fürth, das sich einreiht in die lange Liste der verfehlten Derbys des ersten FC Nürnberg in der jüngeren Vergangenheit.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Erst spielt der erste FC Nürnberg eine wirklich unglaublich starke Halbzeit gegen Bielefeld in den zweiten 45 Minuten. Dann spielt der erste FC Nürnberg unterirdische 90 Minuten gegen Greuther Fürth. Und dann spielt er komische 30 Minuten, eher schwache 30 Minuten gegen Wiesbaden, bevor erneut 60 starke darauf folgen. Ich weiß auch nicht so richtig, was uns das jetzt sagt, wenn wir aufs Spiel gegen Stuttgart blicken, aber wir wollen mal darüber sprechen, wie das denn irgendwie alles zusammenpasst, denn es gibt irgendwie scheinbar kein Muster beim ersten FC Nürnberg. Stefan, was machen wir denn jetzt mit diesem Club? Ist letzten Endes die Erkenntnis, die wir gewinnen können, wenn es einmal läuft, dann läuft's, aber deswegen ist Selbstvertrauen und Psyche einer verunsicherten Mannschaft immer noch ein wackeliges Konstrukt?
Ja, letzteres bestimmt. Wir sind ja aus diesem Corona-Restart oder aus diesem Wiederaufnahme der Saison nach der Corona-Phase, nach der Corona-Pause. Wir sind ja eigentlich gut rausgekommen. Wenn man jetzt nochmal auf das St. Pauli-Spiel, die ersten 50 Minuten, da müssen wir eigentlich Pause 2-3-0 führen. So überlegen waren wir und holen uns dann selber auf den Boden zurück, indem wir uns eine rote Karte holen und verlieren dann das Spiel knapp mit 1:0. Ich glaube, zurückblickend betrachtet war das so ein Nackenschlag, von dem wir uns nur ganz schwer erholt haben. Gegen Aue dann zwar noch das Tor erzwungen, das war dann auch verdient, aber dann mehr als glücklich das Ding in Regensburg. Die Niederlage jetzt gegen Greuther Fürth, das waren, glaube ich, alles so in der Nachbetrachtung so ähnliche Spiele. Das weiß ich nicht. Das sind immer bloß Phasen in den Spielen, wo ich sage, jetzt wie die ersten 15 Minuten in Regensburg oder vielleicht auch die 15 Minuten gegen Wiesbaden jetzt, die dann am Anfang gut waren und dann hat man irgendein psychologisches Problem gehabt, um das Fußballspiel weiterzuspielen. Und so hat man sich dann rückblickend da total in die Bedrängnis gebracht. Und wie ich schon vorhin sagte, das 2-3-0 dann in Wiesbaden, das hat für mich auch vom Fernseher wie so ein Brustlöser gewirkt, wo dann nicht mehr so viele Steine auf den Schultern waren und wo es dann plötzlich lief. Ich hoffe einfach, wir können das jetzt in die nächsten 2 Spiele mitnehmen, zumindest jetzt erstmal in das Stuttgart-Spiel und da irgendwie was Zählbares dann ausholen.
Ja, Simon, ist das tatsächlich einfach so, dass diese Mannschaft in ihren Grundfesten einfach nicht gefestigt genug ist, um auch mal so ein paar Rückschläge abzukönnen? Das ist ja, ich möchte sagen, kein neues Phänomen. Also auch wenn ich eben zurückdenke, dieses seltsame 4:0 gegen Hannover 96 in der Hinrunde, da gibt es ein 1:1 gegen St. Pauli danach, da gibt es ein Spiel gegen Aue, dass wir am Ende 4:3 verlieren, das eigentlich mindestens unentschieden ausgehen muss, aber wo man sich auch mit einer roten Karte eigentlich selber schwächt in einer Phase des Spiels, wo man es eigentlich voll unter Kontrolle hatte. Also das ist ja gefühlt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass irgendwie diese Mannschaft einfach nicht sich vielleicht auch auf den einen oder anderen stützen kann. Woran machst du das fest, dass wir hier so unterschiedliche Gesichter innerhalb teilweise eben so kurzer Zeit sehen?
Ja, die Spieler identifizieren sich zu stark mit dem Verein, und da der Verein ein Depp ist, sind es die Spieler auch. Nein, aber ich weiß nicht, ob es an Führungsspielern mangelt oder an eben jemand, der die Spieler auffängt, wenn sie so einen Durchhänger haben. Ich meine, man hat jetzt gegen Wiesbaden ja auch wieder gesehen, sie führen 1:0 und wissen aber nichts damit anzufangen. Sie lassen dann den Gegner kommen und können sich bei Martenia bedanken, dass es dann eben nicht nach einer halben Stunde 3:1 für Wiesbaden steht. Und dann verlieren wir das Spiel auch. Und ich hoffe, dass das 6:0 jetzt ein Hinweis war, dass vielleicht die Ernsthaftigkeit der Situation in den Köpfen angekommen ist. Und dass wir jetzt, dass sie jetzt auch vielleicht sich selber auch sagen, hey, wir können es doch, schaut mal, das läuft, wir haben unsere Stärken gezeigt und das zeigen wir jetzt auch gegen Stuttgart. Aber wenn man es aus dem Saisonverlauf sieht, dann ist es einfach, dann wird es gegen Stuttgart ein haarsträubendes Spiel mit einer klaren Niederlage. Weil sie einfach in dieser Saison noch keinerlei Konstanz gezeigt haben und ich wohl leider auch bezweifeln muss, dass sie noch Konstanz zeigen werden.
Alex, Konstanz ist das eine Stichwort, ist am Ende vielleicht der Gegner das andere. Wir haben uns in den letzten Wochen oft darüber unterhalten, beziehungsweise auch darüber aufgeregt, dass die Gegner des ersten FC Nürnberg eigentlich durch die Bank schlagbar waren. Klammern wir jetzt vielleicht mal Arminia Bielefeld, wenngleich das da lustigerweise ja erstaunlich nah dran war, ein bisschen aus. Aber liegt es vielleicht dann tatsächlich auch einfach daran, wie sich der Gegner präsentiert, dass der erste FC Nürnberg ein bisschen zu sehr davon abhängig ist, ja, wie gut die Chancenverwertung des Gegners an dem Tag ist, wie leicht er einem dann das Leben auch macht. Denn da müssen wir auch nicht so drum rum reden. Wiesbaden hat es dem FCN jetzt nicht unbedingt schwer gemacht gestern, als dann da der Wille mit dem 2:0, 3:0 einmal gebrochen war. Was macht man mit dieser Mannschaft? Was macht man im Hinblick eben auch auf die beiden kommenden Spiele mit den jüngeren Ereignissen?
Also vorweg mal hoffe ich mal, dass jetzt kein Nürnberger Spieler oder einer der Verantwortlichen jetzt noch zuhört. Denn ich möchte ganz gerne, dass sie mit dem guten Schwung aus dem 6:0 in die nächsten Spiele gehen und damit auch das Wunder vom Fußball aufrechterhalten, dass so ein Brustlöser wahrhaft Kräfte freisetzen kann. Aber um auf meine Antwort zu kommen, ich muss sagen, das Spiel hat wirklich nichts verändert, hat die gleichen Effekte gehabt und wie du sagst, entscheidend ist letztendlich der Gegner. Und es gibt in der Mannschaft, in dieser Saison, glaube ich, in der zweiten Liga keine Mannschaft, die unbesiegbar erscheint. Auch Bielefeld nicht, das haben wir sogar selbst gezeigt. Hamburg und Stuttgart auch nicht, obwohl sie so viel mehr Potenzial haben. Man merkt es auch an den Punkten tatsächlich. Wir haben jetzt auch, glaube ich, eigentlich einen Punktschnitt, wo man sagt, normalerweise kann man damit auch fast schon eine Saison abschließen und sagen, Mittelfeld oder gesichert vorm Abstieg. Es ist alles eng beieinander, aber was wir überhaupt nicht haben, wir sind nicht in der Lage, aus uns selbst heraus quasi ein Spiel zu gewinnen. Das hat man auch in Wiesbaden wieder gesehen. Wir sind viel zu fehleranfällig, wir haben Vielleicht nicht zu wenig Führungsspieler, aber wir haben zu wenig Führung. Also wir haben eigentlich gar keine Führung, weder von außen, von der Trainerbank noch von in der Mannschaft selber. Spürt man das, dass irgendjemand da ist, der die Richtung, die Struktur bestimmt, den Takt bestimmt, der aufmuntert, wenn es mal schief läuft. Es ist letztendlich alles auf Zufälligkeiten aufgebaut. Geht der Ball rein, geht er nicht rein? Wir haben es auch gesagt, ein bisschen scherzhaft. Fällt nämlich tatsächlich das 3-1 von Wiesbaden, hätte keiner wahrscheinlich in der Clublage auf dem zwingenden Sieg noch immer gewettet, sondern hätte gedacht, oh Gott, nicht zu früh, wenn das 3-2 noch fällt, dann geht es wackeln los und dann wären wirklich wahrscheinlich die Knie wieder weich gewesen. Ja, kurzum, es ist tatsächlich eine Mischung aus, diese Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt. Die Mannschaft funktioniert nicht, die funktioniert bisher mit keinem der Führungskräfte außen und ist vielleicht von ihren individuellen Spielern nach wie vor gar nicht mal so schlecht bestückt, aber es passt hinten und vorne dieses Puzzle nicht zusammen. Und das werden wir mitnehmen als Erbe in den letzten beiden Spiele. Auch da wird es Zufälligkeiten geben. Natürlich haben wir Spieler dabei, die wie ein Hack auch tatsächlich plötzlich ein Spiel entscheiden können. Haben wir viel zu selten gesehen in der Saison. Aber in der Tat ist insgesamt im Konstrukt, wenn Stuttgart dominant auftritt, früh in Führung geht, dann ist die Mannschaft auch genauso in der Lage, vollkommen zu kollabieren. Und deswegen, ich mache da nicht viel Hoffnung und deswegen hoffe ich auch nicht, das sollen alle mal diesen 6-0 mitnehmen, das Gefühl in den letzten beiden Spielen. Das hat nicht funktioniert, diese Saison passt nicht, hinten und vorne nicht und Wiesbaden hat es nicht verbessert. Auch da war es Zufälligkeiten, der Gegner, die Einstellung des Gegners und der Spielverlauf. Der hat natürlich ein Fanal ausgelöst, klar, super 6-0, aber ich fand, strukturell hat sich da nicht viel verändert.
Ja, das würde ich so tatsächlich unterschreiben. Wir haben es ja auch in der Spielanalyse selbst schon so ein bisschen gesagt gehabt, dass der erste FC Nürnberg eben die altbekannten Schwächen auch gezeigt hat. Wollen wir vielleicht trotzdem mal noch ein bisschen was Positives mitnehmen und mal darauf blicken, was jetzt nicht nur beim Gegner schlecht, sondern vielleicht auch beim ersten FC Nürnberg gut war, Stefan? Es ist reichlich rotiert worden von Jens Keller eben vor dem Spiel gegen Wiesbaden und es hat dann dazu geführt, dass zumindest statistisch gesehen eben der ein oder andere sich als klarer Gewinner dieser Partie fühlen darf, unter anderem eben Johannes Geis, aber auch eben Robin Hack, auch Sörensen mit seinen beiden Treffern sicherlich einer der Nutznießer dieses Spiels. Ist das jetzt zumindest verglichen mit dem Fürth-Spiel auch erstmal wieder so, dass du sagst, okay, das ist jetzt halt die Mannschaft, die wir gegen Stuttgart auf die Reise schicken, auch weil es von der Staffelung vielleicht wieder ein bisschen besser aussah. Flo hat es in seiner Analyse ja nach dem Fürth-Spiel auch so ein bisschen scherzhaft mit der Meistermannschaft von 1920 verglichen, als da 5 Leute auf gefühlt vorderster Reihe rumhingen. Das war jetzt gegen Wiesbaden eben wieder ein bisschen anders, wenngleich natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass da der nominelle Sechser fehlte. Aber ja, hoffst du, dass zumindest das jetzt irgendwie ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, dass es da beim ein oder anderen ja so einen positiven Effekt eben auch auslöst, dass ja, wenn man so Fußball spielt, das eben auch erfolgreich sein kann?
Ich hoffe, bei allen hat das einen positiven Effekt bewirkt, weil wir können ja nicht wieder ins nächste Spiel gehen und wieder so zittrig spielen wie die anderen Spiele alle davor, ne? Also wie auch gegen Fürth oder was weiß ich gegen wen. So gewinnen wir keine Fußballspiele, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen ängstlicher Fußball, den wir da immer gespielt haben. Auch diese Viertelstunde, dieses nach dem 1-0 gegen Wiesbaden, das ist so, um Gottes Willen, wir führen. Und dann fällt es uns total schwer, nach vorne irgendwas zu kreieren. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Und ich hoffe, dass das bei allen jetzt, ob die jetzt gespielt haben oder auf der Bank waren, angekommen ist. Eine Anekdote zu Sörensen noch. Ich fand den in der ersten Halbzeit bis zu dem Tor grottenschlecht. Also der hat Fehlpässe da hinten produziert. Der hat teilweise den Ball den Wiesbadenern aufgelegt. Da ist mir schon Himmelangst geworden. Hinten raus macht er 2 Tore, ist natürlich alles super. Aber das war so ein bisschen Licht und Schatten, schwarz und weiß. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir für die nächsten beiden Spiele, dass das dieses 6-0 einen positiven Effekt hat und dass wir irgendwie schauen, dass wir noch 3 Punkte bekommen und dann den Klassenerhalt alle zusammen feiern können.
Ja, gucken wir mal, ob das so wird. Simon, was erhoffst du dir, was wir jetzt irgendwie aus dieser Partie noch mitnehmen oder welcher Spieler sollte da eben was mitnehmen, außer vielleicht eben Michi Frey, nicht die Hacke, sondern mal einfach die Innenseite. Also wie sieht es da bei dir aus? Müssen wir überhaupt ein Spiel gewinnen, um die Klasse zu halten?
Ja. Zwei. Um auf Nummer sicher zu gehen, einfach alle Spiele jetzt gewinnen. Und was die Spieler mitnehmen sollten, sie sollten das Selbstvertrauen, das sie sich jetzt aufgebaut haben, mitnehmen und nicht durch einen kleinen Rückschlag und wenn es ein 1-0 für Stuttgart ist, sich nicht sofort wieder dieses Selbstvertrauen nehmen lassen. Und wenn sie das Selbstvertrauen behalten und auf ihre Fähigkeiten vertrauen, dann klappt es auch. Und dann holen wir gegen Stuttgart mindestens einen Punkt und dann läuft es schon irgendwie. Und es wurde ja auch vor der Saison schon angekündigt, das ist eine Übergangssaison, wir haben den Zwei-Jahres-Plan. Dass das erste Jahr halt so scheiße läuft, hätten sie auch nicht gedacht, aber vielleicht läuft es ja nächste Saison besser.
Ja, das da spricht der fränkische Optimismus aus Simon. Der ist, glaube ich, relativ exklusiv gerade. Alex, Simon sagte, wenn man das irgendwie aufs Parkett bekommt, dann gibt es mindestens einen Punkt gegen Stuttgart. Da muss ich irgendwie, ja, da kann ich irgendwie nicht so uneingeschränkt zustimmen. In mir ruft es erstmal ruiniertes Torverhältnis gegen Stuttgart nicht wieder. Wie sieht es bei dir aus?
Ich fand es ganz interessant, weil der Sebastian Fischer von der Süddeutschen Zeitung hat eigentlich etwas Ähnliches quasi, eine ähnliche Feststellung oder Bemerkung zu seinem Leitartikel gemacht, der mir aufgefallen ist, und das war das Interview von Robin Hack direkt nach dem Spiel, wo er ganz seltsam eigentlich gesprochen hat. Er hat irgendwas erzählt von wegen, heute hat man gesehen, dass wir wieder Spaß hatten und Bock hatten zu zocken. Und ich bin ein bisschen zu irritiert gewesen über diesen Bock zu zocken irgendwie. Er scheinbar auch. Und da passt es irgendwie auch. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie wirklich verstanden hat, worum es geht. Also das heißt nicht, dass sie nicht vielleicht die bedrohliche Situation nicht verstanden hätten, aber diese Ernsthaftigkeit, dieses Existenzielle, was auf diesem Verein mit drohender dritten Liga, also man sieht 60 München oder als Kaiserslautern, zurollt, verstanden hätten. Und ich glaube, es hilft auch nichts, wenn man versucht, hier das jetzt nachträglich oder jetzt auf den letzten Metern nochmal einzuimpfen und zu erklären, weil ich glaube, so funktioniert diese Mannschaft nicht. Diese Mannschaft scheint so zu funktionieren, dass sie belastet ist von der Belastung und befreit ist, wenn sie darüber nicht nachdenken muss und wieder Spaß hat, was auch immer das bedeuten mag. Und so stellt sich das für mich auch dar, wenn wir gegen Stuttgart aus irgendwelchen Gründen in die Lage kommen, Spaß zu haben in der Mannschaft, wie auch ein Frei, der Hacke benutzt, das ist gar nicht mehr ironisch gemeint, sondern eher signifikanter für die Aussage, dann kann man plötzlich auch Stuttgart wahrscheinlich schlagen. Aber wenn man unter Druck gerät oder es schlecht läuft oder bedrohliche Situationen oder negative Erfahrungen im Spiel auftreten, dann ist der Spaß weg und dann funktioniert die Mannschaft nicht. Und so kommt mir das halt einfach vor. Deswegen möge die Mannschaft in Stuttgart den Spaß aus Wiesbaden mitnehmen und auch die gute Laune. Und möge sie auch ungetrübt bleiben, damit wir vielleicht einen Punkt haben. Da bin ich übrigens ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dass ein Punkt reicht. Das mache ich noch nicht mal zu optimistisch, sondern einfach nur, ich glaube, mit 3 Punkten Vorsprung, da hätten wir 4 Punkte. Das müsste Karlsruhe aufholen in 2 Spielen plus Tordifferenz. Da muss schon viel schief gehen, kann auch passieren, aber ich glaube, ein Punkt wird fast reichen, 3 Punkte werden fast sicher. Aber die Mannschaft selbst wird das über Verstehen der Situation nicht mehr rocken können. Wenn es läuft, dann läuft's, dann haben die Spaß und dann kann man auch 6-0 gewinnen. Läuft viel zu selten gut, weil man eben normalerweise im Fußball eben über die Arbeit kommt und das hat diese Mannschaft nicht verstanden.
Ja, das sind doch weise Schlussworte. Möge der Spaß mit euch sein, möchte man irgendwie genau. in der Kabine des ersten FC Nürnberg an die Wand schlagen und dann ja, reicht es womöglich. Ich sehe das übrigens ähnlich. Ich glaube auch, ein Punkt könnte oder müsste am Ende sogar lang, auch weil Karlsruhe noch gegen Bielefeld spielt und Bielefeld, glaube ich, einfach das nicht austrudeln lassen wird. Deswegen, ja, schauen wir mal, ob es am Ende dann so kommt oder so kommt. Ich glaube, was wir heute auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass ein 6:0 zumindest unsere Wunden, die aufgerissen wurden über die letzten Monate, / Jahre, nur schwerlich zu kitten vermag. Und dass vor allem über ja, die Saison hinaus einiges aufzuarbeiten ist beim ersten FC Nürnberg, insbesondere der Umstand, wie so eine Situation überhaupt entstehen konnte. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei Simon Strauß, bei Alexander Endel und natürlich auch bei Stefan Helmer. Und wir sind dann natürlich auch in dieser Woche nochmal für euch da. Das Gegnergespräch zum VfB Stuttgart kommt am Donnerstagabend. Und dann sind wir nächste Woche ein bisschen schlauer, ob es wieder nur ein Eintagsfliege war, ob es wieder nur ein Strohfeuer war oder ob Robin Hack wieder Bock hatte zu zocken und am Ende ja aus Stuttgart sogar was Zählbares mitgenommen wurde. Das war's soweit erstmal mit Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.